Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Und damit herzlich willkommen zum Monarchs Cast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Heute sind wir wieder die gesamte Folge zu dritt, wie letztes Mal schon. Dabei habe ich natürlich erstmal den Markus, Grüße.
Grüße euch.
Und wen hast du noch mitgebracht?
Ich habe heute mir noch den Hendrik mit hier in die Runde geholt. Hallo Hendrik.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja. Genau, also der einfache Vorname Hendrik würde ich jetzt natürlich erstmal nichts sagen. Und zwar ist das der Hendrik Müller von den Jungs vom Football. Hendrik, erklär da einfach mal, was das ist, wer ihr seid, was das soll und ja, wie das dazu gekommen ist.
Was das soll, weiß ich bis heute auch noch nicht. Ja, wie es dazu gekommen ist, es liegt einfach daran, ich habe damals mit Pro7 angefangen, NFL zu schauen, habe mich in diesen Sport verliebt, hatte vorher tatsächlich keine Berührungspunkte mit American Football. Ich hatte tatsächlich schon mal was von den New Yorker Lions gehört. Das war's aber auch. Ich kannte weder die Schwäbischer Unicorns bis vor wenigen Jahren noch die Dresden Monarchs, bin ich ganz, ganz ehrlich. Ich hatte einfach nichts mit Football zu tun. Und dann kam halt die NFL in mein Leben und ich habe mich in diesen Sport verliebt. Ich fand das Weltklasse. Ich konnte mir nichts anderes mehr vorstellen. Fußball war für mich raus, konnte ich mir nicht mehr angucken. Und ich war auch so ein kleiner Fan und muss es sagen, ich weiß nicht, ob ich dafür gestraft werde, aber ich war so ein kleiner Coach Izume-Fan. Und als er denn damals die neue Liga gegründet hat, bin ich dann auf den europäischen Football aufmerksam geworden. Mittlerweile bin ich nicht mehr der größte Fan, ist aber auch nicht schlimm. So kam ich halt zu den europäischen Football, bin dadurch, ihr wisst, auch durch die Spieler aufmerksam geworden auf die GFL, habe mich dann damit mehr beschäftigt und so ist es zu unserem Projekt gekommen, einfach weil man wirklich wenig Informationen gesammelt hatte irgendwo, über alle Ligen hinweg, weil ich kein Fan eines einzelnen Teams bin, sondern als vom Sport allgemein, dass wir eine Plattform gegründet haben, wo man alle Informationen finden kann. Das heißt, wenn man irgendeinen Spieler aus der GFL oder aus der European League of Football sich informieren möchte, findet man bei uns auf der Plattform sein Lieblingsessen, sein Lieblings-NFL-Team, seine Größe, sein Geburtsort. Also im Endeffekt ein Sammelsorium von Informationen zu jedem Spieler, zu jedem Team. Und das war die Grundidee dahinter. Mittlerweile gibt's Podcasts und Unterhaltung und ganz viele dumme Laberei. Wir bespielen alle Kanäle, außer Twitter, da sind wir sehr, sehr inaktiv, aber ansonsten eigentlich alle Kanäle.
Genau, also du sagst alle Kanäle. Also ihr habt eine Website, die football.eu. Da findet man auch immer so Beiträge zu Spielen, zum Beispiel da ist jetzt auch das Dresden-Potsdam-Spiel aktuell, ist ein kleiner Beitrag mit drin. Dann habt ihr natürlich eine Instagram-Seite, ich kann das dann auch alles verlinken am Ende in den Shownotes, ne, da findet ihr das dann. Ihr habt einen YouTube-Kanal, Twitch macht er auch und ja, ihr seid auch ein riesen Team, wer ist denn da noch mit dabei? So.
Also Football, gegründet habe ich das und dann habe ich mir immer irgendwelche anderen Jungs und Mädels mit reingeholt, die irgendwie Lust hatten zu quatschen über den Sport, bis hin, dass es heute eigentlich tatsächlich TV-Kommentatoren für uns, mit uns arbeiten. Jörgo Puchlik hat man vielleicht schon mal gehört. Mhm. Dann Stefan Heseling ist ja nur bekannt durch die ELF-Info-Gruppe, die ja relativ groß geworden ist. Aber auch ganz viele Jungs und Mädels im Hintergrund, die halt wirklich nur Artikel schreiben, die jetzt nicht ihr Gesicht zeigen, die das einfach aus Liebe zum Sport machen. Weil sie denken, sie gucken es eh, dann können wir dazu auch noch schreiben. Also wir sind, ich kann euch nicht mal eine genaue Anzahl sagen, weil wir haben auch noch 7 Fotografen, die nur für uns unterwegs sind. Aber so um die 20 Leute sind wir tatsächlich, wenn man alle zusammennimmt, manche mehr aktiv und manche gelegentlich aktiv.
Und das, also du sagst, du hast angefangen damit oder allgemein Football-Fan zu sein in Deutschland mit der ELF. Also das ist ja jetzt eine kurze Zeitspanne. Da habt ihr was ganz schön Großes hast du da auf die Beine gestellt mittlerweile.
Ja, ich dachte mir immer so, mein Traum war es immer, irgendwie ein Hobby zum Beruf zu machen. Und als dann natürlich die NFL mein Hobby wurde oder American Football im Allgemeinen, habe ich mich da sehr reingestürzt in dieses Thema, weil ich auch wirklich alles wissen wollte. Ich will auch die Sachen wissen, die anderen Leuten verborgen blieben, wie auch immer. Habe mich mit Coaches angefreundet, mit Spielern angefreundet und man erfährt sehr viel im Hintergrund. Manchmal erfährt man auch zu viel, manches will man gar nicht wissen, aber es ist halt so. Ja, und dadurch, dass ich das wirklich gefühlt 24/7 gemacht habe, wenig geschlafen, neben meinem Hauptjob, der mal mein Hauptjob war, dann war es irgendwann mein Nebenjob. Mittlerweile habe ich diesen Job gar nicht mehr. Wirklich mich immer nur auf Football fokussiert. Meine Urlaube wurden immer dahin gelegt, wo gerade ein Footballspiel ist. Also mein Leben war zu 90% nur noch Football. Und daraufhin habe ich es dann halt geschafft, das auch zu meinem Beruf zu machen jetzt. Ja. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet.
Ja, das denke ich auch. Du bist jetzt nur mit NFL-Football-Fan gewesen, schon mal ein NFL-Spiel gesehen? Live?
Ja, in Deutschland. Also ich war nie in den Staaten, um mir Spiele anzugucken. Ich bin auch kein NFL-Fan mehr.
Ach so.
Wenn ich immer
keine mit Zeit Colts dafür. Cappy.
Ja, tatsächlich keine Zeit dafür. Es fing halt an, dass die Offseason eigentlich viel mehr Arbeit auf mich zukommt als in der Saison. Man denkt immer in der Saison am meisten, aber stimmt nicht. Da guckt man sich die Spieler an, schreibt einen Spielbericht. Aber die Offseason ist ja so, dass da eigentlich am meisten wirklich auch geschieht, was die Leute gar nicht so mitbekommen. Und dafür sind wir ja da, damit sie es mitbekommen. Wir möchten sie halt informieren, dass ein Spieler keinen Bock mehr hat, da zu spielen oder warum er dahin wechselt. Und ich habe es ja nicht, irgendwann nicht mehr geschafft, die NFL zu gucken. Und mittlerweile, sie ist für mich nicht nahbar. Also es ist schön, dass da Leute rumlaufen. Also Patrick Mahomes kennt mich einfach nicht. So ein Brock Doman wiederum schon, mit denen kann ich erzählen, mit so einem Patrick Mahomes zum Beispiel nicht. Und deswegen ist sie für mich, ja, es ist der bessere Sport, aber so ringsherum ist das ELF und GFL einfach viel interessanter für mich.
Ja, greifbarer vor allen Dingen. Ne? Das ist, man ist leichter bei einem GFL oder ELF-Spiel als 2 Millionen und Erster bei dem Kartenkauf für die NFL in Deutschland.
Ich kann das auch nachvollziehen.
Denn ich habe sogar geschenkt bekommen. Ich habe mich nicht mehr beworben für die Karten, weil ich dachte, ich krieg die eh nicht. Aber ich hatte einen treuen Fan, danke nochmal dafür, der mir die Karte geschenkt hat, ja, damit ich mit ihm zusammen dahin gehe.
Ja, ich kann das auch nachvollziehen. Ich habe noch wir beide haben noch einen Freund, der auch großer Football-Fan ist und sich auch überall in den letzten Jahren so reingelesen hat, aber eben speziell auf NFL. Und vorher war der auch bei Monarchs-Spielen mit gewesen, aber das dann irgendwann abgedriftet nur in die NFL und hat sich dort komplett reingeackert und hat jetzt halt keinen Bock mehr, so Low-Level-Football sich anzugucken. Wo ich so, ja, aber da kannst du live im Stadion und die Stimmung und naja, aber ist halt wie es ist.
Jeder hat sein Steckenpferd. Ja. Während ihr hier so schön...
Und er ist ein Opfer einfach.
Raus damit.
Du weißt, wen ich meine.
Ja. Während ihr jetzt hier so schön fast 10 Minuten philosophiert habt und ich euch fleißig zuhören konnte, habe ich noch mal ein bisschen auf deiner Football-Website geschaut. Und ja, es ist tatsächlich wirklich sehr detailliert, bis bei manchen im Kader, also ich habe jetzt mal explizit unseren Kader angeguckt, hast nun jeden Spieler dort aufgeführt und mit Hintergrundinformationen belegt, aber gerade eben manche Spieler, ja, da sind Details dabei, die waren auch für mich neu, muss ich sagen. Ne? Gerade Yasan, dass der mal ein Sportstudium machen wollte, wusste ich bis gerade eben auch noch nie. Also Respekt dafür und das ist alles sehr übersichtlich, sehr gut gehalten und wenn man das will, kann man da sehr viel rausziehen auf jeden Fall.
Ja, wir müssen gestehen, die GFL haben wir dieses Jahr erst mit aufgenommen und es waren einfach so viele Teams, so viele Spieler. Es war nicht möglich, zu jedem schon ein Spielerprofil anzulegen. Aber es wird nach und nach immer mehr und irgendwann sind sie dann alle komplett.
Also wenn die Spieler einfach mal bei dir zu Hause vorbeikommen und ihren Lebenslauf hinlegen, würde dir das helfen?
Ja, manche Spieler machen das tatsächlich auch. Also man kann die Spieler auch ruhig mal fragen, aber sie erzählen natürlich nicht alles. Man muss auch einen Podcast hören, wie zum Beispiel in euren, um dann einfach nur mal irgendein Detail rauszufiltern, was man vielleicht sonst nicht erfährt.
Wir erfüllen gerne Fanwünsche, keine Sorge. Schreib uns einfach, wen wir mal holen sollen für dich, damit du weiterkommst.
Sehr gut, machen wir so.
Wunderbar. Jetzt haben wir dich ja aber auch aus einem ganz bestimmten Grund heute hier zu uns geholt. Wir wollen natürlich dir auch eine Plattform geben, um nochmal ein bisschen Werbung in einem anderen Kosmos vielleicht zu machen, die bisher nie so auf dich aufmerksam geworden sind und dein Projekt mit deinen Leuten. Wir wollen gerne mal mit dir einen Rückblick der bisherigen 6 oder 7 Spiele. Warte mal, 6 Spiele hatten wir mit dem Testspiel. 6
mit Testspiel.
Siehste, na, hätte ich auch mal vorher zählen können. Aber egal. Ja, wir wollen mal so einen kleinen Rückblick machen und mal schauen, wo es vielleicht noch hapert, wo sich einzelne Mannschaftsteile oder Spieler vielleicht sogar im Laufe der Saison bisher verbessert haben. und auch mal vielleicht einen kleinen Ausblick auf die restliche Saison dann so ein bisschen wagen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir starten einfach mal ganz, ganz vorne beim Testspiel gegen die Straubing Spiders, was 30-7 für uns ausging. Ist natürlich immer so eine Sache, ein Testspiel, was man daraus ziehen kann, gerade weil ja eben auch die Imports nur die erste Hälfte gespielt haben und danach die Backups aufs Feld kamen. Was war so dein Eindruck? Du hast ja gesagt, du hast dir jetzt die Spiele nochmal ein bisschen angeschaut.
Ja, also von Testspielen halte ich auch immer nicht sehr viel, weil ja, die Vereine auch sehr, sehr wenig zeigen, aber das Ergebnis hat eigentlich auch schon widergespiegelt, was ich vorab auch gedacht habe. Obwohl ich die Monarchs jetzt auch nicht in den Testspielen nicht so überzeugend fand, haben sie ja doch relativ eindeutig gewonnen, aber Straubing hat mir da überhaupt noch gar nicht gefallen. Aber großartig zu dem Testspiel kann und will ich auch nicht sagen, weil ich finde, das ist immer so viel Probiererei, dass man das noch überhaupt nicht werten kann. Testspiele ist wirklich was nur für Hardcore-Fans. Ja. Ja, und wie gesagt, die Imports wurden nicht richtig eingesetzt. Also man hat ab den ersten richtigen Spiel mehr erkannt als aus diesen Testspielen.
Genau, das ist richtig. Es sind ja auch bei manchen Teams sind zu den Testspielen manche Imports noch gar nie da, noch gar nie angereist und so, deswegen. Aber das ist halt ganz cool, weil man kann da, also für das Team ist es natürlich wichtig, man kann da ein bisschen mal hin und her schieben und mal nochmal Positionen ausprobieren, eben mal gegen eine andere gegen ein anderes Team als nur gegen die eigene Offense spielen oder gegen die eigene Defense spielen, ne, die ihr ja in- und auswendig kennt.
Und für uns Fans ist es natürlich auch schön, endlich wieder Football und die lange, lange Offseason ein bisschen zu verkürzen.
Genau, aber ja, du hast recht. Natürlich sind richtige Spiele dann bedeutend wichtiger und so ein erstes Saisonspiel, das ging bei uns dann los in Paderborn auswärts. Das haben wir auch auf jeden Fall stabil gewonnen, 38-7. Und ja, das war eigentlich ein guter Start in die Saison. Unsere Defense hat gleich richtig Palermo gemacht. Da gab es einen kleinen Quarterback-Sack gleich am Anfang.
Nee, das war gegen uns. Brock hat direkt den Quarterback-Sack kassiert. Ich glaube, im zweiten Drive war das oder sowas. Da hat Daniel Sislak von den Paderborn Dolphins einmal Hallo gesagt.
So war das nämlich. Genau, aber wir konnten, was sich da so kristallisiert hatte, zumindest in dem Spiel, dass wir Probleme mit dem Laufspiel hatten. Wir hatten da echt Schwierigkeiten, das zu stoppen und haben auch unser eigenes nie so wirklich etabliert gekriegt.
Ich wollte gerade sagen, ihr hattet selber auch wirklich, man kann tatsächlich sagen, kein Laufspiel. Ihr seid zwar ein paar Mal gelaufen, aber wenn man die Yardzahl ansieht, ist das relativ wenig. Aber man hat gleich gesehen, was Brooke Doman eigentlich für ein krasser Quarterback im Werfen ist, sage ich mal. Und ja, eure Defensive fand ich auch sehr beeindruckend, gerade Michael Badejo, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ja, der hat ja auch immer so. Genau, der hat auch immer so ein bisschen polarisiert. Okay, achtet auf mich in der Saison, guckt euch mich genau an. Und gleich in diesem Spiel hat er auch gezeigt, was er für ein sehr guter Verteidiger ist. Und er war selber auch sehr stolz auf seine Leistung, das darf man auch mal sagen. Und es war auch wirklich ein gutes Spiel. Aber auch von der gesamten Verteidigung fand ich tatsächlich. Aber ihr habt recht, mit dem Laufspiel, das war. Man muss natürlich auch sagen, diesen Joshua Brees habt ihr immer noch unter 100 Yards gehalten. Der hat auch schon andere Spiele gezeigt, dass er viel, viel mehr kann. Aber ja, euer eigenes Laufspiel war da nicht sehr präsent. Aber es war schon eigentlich eine sehr gute Defensivleistung.
Das ist richtig. Also du sagst, hast ja gesagt, ne, 27 Yards netto Rushing im ganzen Spiel. Das ist natürlich ausbaufähig, um es mal so zu sagen. Ansonsten, was man halt auch dort schon gesehen hat, was ja auch öfters uns aufgefallen ist, es gab halt zwei starke Big Plays immer tief durch die Mitte. Das, was du ja auch sagtest, dass Brock eben ein guter Passer ist, der die Dinge auch mal tief bringen kann. Das war natürlich auch schön anzusehen, dass man da teilweise mit einem Play 2 Sekunden, 3 Sekunden später wieder schön gescored hat. Nimmt halt leider wenig Zeit von der Uhr, aber gut, wenn man so auch gewinnen kann, warum nie, ne?
Ja, das stimmt. Aber man muss auch allgemein sagen, also Paderborn, auch wenn sie jetzt nach 6 Spieltagen, ich weiß nicht, ob sie auch schon 6 hatten, nur mit 2 Siegen dastehen. Man hat aber oft gesehen, wie gut sie eigentlich auch mit anderen Gegnern mithalten können. Und bei euch waren sie tatsächlich eigentlich chancenlos. Von daher muss man sagen, es war eigentlich schon grundsätzlich eine sehr, sehr gute Leistung von den Monarchs. Und ich finde, man sollte, im ersten Spiel konnte man gar nicht so viel meckern. Man muss auch immer erst in die Saison reinkommen. Und in dem ersten Spiel hatte ich als Zuschauer, als neutraler Zuschauer, wenig zu meckern. Wie gesagt, dieser Joshua Brees, der läuft eigentlich viel, viel mehr. Und da sind diese 85 Yards auch eigentlich schon fast okay.
Ja, der muss halt viel Ost-West, ne? Der ist halt viel wenig durchgekommen. Aber das war auch so ein Ding, wo ich mir gesagt habe, der ist halt auch so wendig und flink, dass der es halt sich auch leisten kann, dann mal immer quer übers ganze Feld zu rennen, bevor er anfängt tief zu gehen, weil er wirklich lange auch die Lücken sucht, ehe er sie dann hat.
Genau. Ja, und dann ging es dann weiter. Da hatten wir unser Home-Opener, unser geiles Spiel im Rudolf-Habel-Stadion, was wir immer ein bis manchmal sogar zweimal im Jahr spielen dürfen, der Sparkassen Game Day, da hat man irgendwie über 12.600 Zuschauer oder sowas.
Ich müsste jetzt auch nochmal nachgucken, aber so in die Richtung ging es, glaube ich, ja.
Richtig geil. Und das war gegen Braunschweig. Und das haben wir 21-7 gewonnen. Das war schon ein bisschen schwerfälliger, das Spiel. Es war auch alles ein bisschen wild. Braunschweig mit drei verschiedenen Quarterbacks an dem Tag unterwegs gewesen. Die waren allgemein sehr nie verletzungsgeplagt, aber die hatten, da ging irgendeine Krankheit rum, die
Grippe.
Grippe. Ja, die kam mit Mundschutz schon an und sind viele Spieler zu Hause geblieben. Also das war auf jeden Fall kein guter Saisonstart für Braunschweig diesbezüglich.
Ja, zuerst mal, ich hatte auch eine Akkreditierung tatsächlich, war aber leider nicht da, aus anderen Gründen. Aber unser Fotograf war da, hat vor Ort Fotos gemacht. Ich bereue es ein bisschen, dass ich nicht hinfahren konnte, aber ein Autoschaden hat es dann im Endeffekt ein bisschen vermasselt. Aber die Akkreditierung habe ich mir eingerahmt, auch wenn ich nicht da war.
Aber vielleicht hast du ja Ende der Saison nochmal die Chance, in dem großen Stadion bei uns zu Gast zu sein.
Ja, vielleicht.
Am 1.9. Gegen Allgäu eröffnen, unser Heinz Field.
Das klingt gut. Ich denke mal, das lässt sich einrichten. Und gegen Allgäu Comets ist eigentlich auch ein schöner Gegner, wenn sie wieder zu alter Stärke zurückfinden. Kann man sich antun, ja.
Ja, aber schauen wir erst mal, wie es der Erik ja gerade so schön erzählt hat, auf das Spiel im großen Rudolf-Habel-Stadion. Ne? Es war ja vor allen Dingen erstmal die große Überraschung, welcher Quarterback wird denn gegen Dresden spielen? Und da stand dort Donovan Isom, seines Zeichens großgebauter Kühlschrank. Hatten so ordentlich Probleme auf jeden Fall am Anfang damit, den jungen Mann, also jung ist er ja nicht mehr ganz so, aber auf jeden Fall den guten Mann dort unter Kontrolle zu kriegen.
Das stimmt, so eine ganz große Überraschung war es ja nicht. Selbst eure Tageszeitung hat ja schon vorher gepostet, dass es dass er da schon mittrainiert hat. Ich meine, ich wusste es tatsächlich vorher auch schon. Ich darf es jetzt im Nachhinein bestimmt sagen, die Braunschweiger haben mich nach einem Bild gefragt, weil meine Fotografen Fotos von ihm hatten. aber ich bin jetzt nicht der größte Fan von diesem Quarterback, weil ich kenne ihn halt noch aus der ELF und auch davor bei den Rebels fand ich ihn, da war er zwar gut, aber jetzt auch nicht so exzellent. Und ich habe diese die Quarterback-Situation dieses Jahr bei den Lions, verstehe ich bis jetzt immer noch nicht. Aber ist okay, haben sich dafür entschieden. Aber das stimmt, irgendwie hat man trotzdem das Gefühl, dass der Überraschungseffekt trotzdem da war, obwohl die Monarchs sich auf ihn eingestellt haben. Aber so richtig anfangen konnten sie anfangs damit noch nichts. Das ist mir auch aufgefallen.
Ja, also das kam halt zustande, dass mit den verschiedenen Quarterbacks da, es gab eben der Hauptquarterback, der erkrankt war länger, dann wurde ein Ersatzquarterback geholt, der konnte aber aufgrund der Wechselsperre noch nie. Und dann wurde dann jemand anders. Dann hat man einen Receiver gespielt, auch in dem Spiel gegen uns hat ein Receiver auch mal ein paar Bälle verteilt. Deswegen sieht das auf dem Statsheet alles ein bisschen wild aus. Aber der Donovan Isom, der hat uns halt auch ein bisschen zerlaufen, ne? Also den zu stoppen im Laufspiel. Das ist zwar sehr schwerfällig und ultra langsam, aber den Tag ist er halt nicht.
Ich wollte gerade sagen, das ist eher so ein, bei uns bei Football sagen wir immer, das ist noch so ein zusätzlicher O-Liner, der auch ein bisschen werfen kann und ein bisschen laufen kann. Ja. Also nicht so ein richtig typischer Quarterback, aber eher noch so ein O-Liner, so ein Riesenschrank, den er aber einfach nicht aufhalten kriegt, das stimmt schon. Ja. Und er läuft halt sehr, sehr gerne, obwohl es so aussieht, als würde er gar nicht laufen können. Das ist ein ganz komischer Typ von Quarterback. Es ist interessant zu sehen und tatsächlich funktioniert das auch eine Zeit lang, aber irgendwann nicht mehr. Aber wie gesagt, bei euch war es halt das erste Spiel, wo er wieder im Einsatz war und da hat es erst kurz wieder funktioniert, tatsächlich.
Es hatte sicherlich auch mit der Formation, die da am Anfang gespielt haben, zu tun. Also es war ja einfach alles in der Mitte und teilweise hat ja Isom gar nicht selber die Snaps genommen, sondern der Running Back, glaube ich, hatte die Snaps genommen und hat da den Handoff zu Isom gegeben, der losgerannt ist. Das sah auch schon eigenartig aus. Und ja, irgendwie, wie es Erik schon sagte, den kriegst du halt nie getackelt. Aber ich muss auch sagen, er wirkte für mich nie fit. Also der, ich kenne ihn ja nur auch eben durch die GFL aus Rebels-Zeiten. Sonderlich mobil war er noch nie, aber er wirkte dort noch unfitter und noch weniger mobil als die Jahre zuvor. Später hat es dann eben besser funktioniert. Wir konnten ihm quasi das Laufspiel wegnehmen. Er musste dann irgendwann werfen. Da hat man auch gesehen, dass eben einfach das mangelnde Training und die mangelnde Abstimmung mit den Receivern einfach noch fehlt. Aber auch auf der anderen Seite, unsere Offense war auch nicht so im Flow in dem Spiel.
Naja, also bei uns fehlte ja Nico, also unser Running Back, Nico Bauer. Und dafür hat Yassan gespielt, was ja unser zweiter Running Back ist. Der ist auch schon immer da und der hat es auch gut gemacht. Der hat ein gutes Spiel gezeigt. Aber die Braunschweiger Defense ist halt auch echt heftig. Die spielen hart, die spielen gut und die packen zu. Also leicht haben die uns das nie. Die haben halt selber nie viel gepunktet, einen Touchdown. Aber es war für unsere Offense schwer, da irgendwie voranzukommen.
Ja, man hört ja immer wieder, dass die New York Lions so ein typisches Team ist, gegen die man nicht gerne spielt und nicht einfach, weil sie bärenstark sind, sondern weil sie so eine richtig krasse Defensive haben, gegen die man einfach nicht gerne spielt, gegen die es halt auch einfach wehtut. Aber von daher war es trotzdem ganz okay. Und von, wie ihr schon sagt, Yassan Nassar ist ja noch relativ gut gelaufen. Und auch da fing dann langsam an, bei euch Brock zu laufen. Mhm. Im ersten Spiel kam er noch nicht so weit. Und da hat es dann angefangen. Ich meine, es würde jetzt im Laufe der Saison immer noch ein bisschen mehr. Aber ja, es hat schon gut funktioniert. Aber man hat halt auch sehr gesehen, dass die Lions sehr, sehr wild durcheinander war. Das war auch noch euer Glück, kann man auch dazu sagen.
Ja, also Nino, Verletzungspech, eben halt auch Abstimmungsprobleme mit dem neuen Quarterback. Richtig. Und alles.
Nicht eingespielt und auch, ob das System dann schon so gepasst hat auf den neuen Quarterback. Und das waren ganz viele, es war auch nicht unbedingt schön anzusehen, aber sie haben das Beste draus gemacht.
Das ist wahr. Und wenn man jetzt mal Braunschweig verfolgt, jetzt scheint es ja besser zu laufen, wenn man die letzten Spiele sich mal anguckt, vor allen Dingen gerade gegen Paderborn. Habe ich mir mal ein paar Spielzüge angeguckt, das sah schon deutlich flüssiger und eben besser abgestimmt aus als gegen uns. Kann man auch von Glück reden, dass man vielleicht Braunschweig nie an ihrem besten Tag erwischt hat?
Definitiv, obwohl ich sie immer noch schwächer sehe als euch. Also von daher denke ich schon, dass man sie jetzt auch noch besiegen könnte.
Ja, wir haben ja die Saison auf jeden Fall nochmal die Chance, wir spielen nochmal auswärts gegen Braunschweig. Und deswegen, die sind jetzt ein bisschen in Flow gekommen. Ich würde uns auch auf jeden Fall als favorisiert gegen die sehen, aber ja, auf jeden Fall nie zu unterschätzen. Da können wir eigentlich das Braunschweig-Spiel hinterlassen, dann geht es weiter mit Kiel. Wir hatten zu Hause gegen Kiel gespielt und das haben wir mit 22-11 gewonnen. Ja, das war auch so ein Auf und Ab dieses Spiel gewesen. Wir hatten Gott sei Dank Florian Finke, unseren Matchwinner, da dabei, der einfach alles versenkt hat durch die Pfosten, was so ging. Drei Touchdowns, alle, also zwei über 40 Yard und der längste war 53.
Du bist schon insoweit. Du bist gespannt. Beim Adlerspiel.
Ich hab mich schon.
Ich habe mich jetzt gerade gewundert, das war doch erst letzte Woche.
Ja.
Oder?
Also, ja. Jetzt, verdammt.
Also davor.
So, jetzt kommen wir doch nochmal zum Kiel-Spiel, Erik, ja. Wir hatten eine starke Defense, wir hatten auch ein starkes Special-Team auf jeden Fall. Ja, die haben uns dort, sagen wir mal, was will ich nicht sagen, einen Arsch gerettet an dem Tag, aber wenn man 15 Punkte aufs Scoreboard bringt, ohne dass die Offense immer gepunktet hat, dann ist das schon eine starke Teamleistung auf jeden Fall.
Und um Florian auch mal zu erwähnen, er hat auch da ein 47-Yards-Field Goal gemacht. Von daher war es ja nicht ganz verkehrt. Das muss man auch erstmal treten, ja. Aber das stimmt. Was mir auch allgemein bei euch sehr, sehr gut gefällt, und das war in diesem Spiel auch der Fall, euer Quarterback, der verteilt wirklich auf gefühlt alle Receiver. Mhm. Bei euch gibt es diesen Nummer 1 Receiver mit Ricky Smalling, aber ansonsten verteilt er auch wirklich schön in die Breite. Und ich glaube, das ist auch schwerer zu verteidigen. Bei anderen Teams gibt es ja meistens wirklich nur diese Amerikaner-Amerikaner-Connection, vielleicht noch einen zweiten und dann war es das auch schon. Und bei euch ist es halt wirklich so, dass ihr auch auf die komplette Breite verteilt und das gefällt mir eigentlich bei den Dresdnern sehr, sehr gut.
Ja, das hatten wir ja auch letztes Jahr. Steven und Austin war ja eben dort so, Austin war ja sein Go-To-Guy. Es hat eigentlich immer gut funktioniert, weil Austin so klein und wendig war. Ne? Ich erinnere mich an den einen Touchdown in Paderborn, wo er wie so ein Pinball am Gegner abprallt und einfach dann übers ganze Feld sprintet. Aber es gibt halt auch Teams, ne, oder wo Austin dann ausgefallen ist, da hat man halt gesehen, dass es irgendwie Probleme gibt, wenn der Number One Receiver weg ist. Und ja, das dieses Jahr funktioniert das auf jeden Fall deutlich besser.
Ja, also ich meine, wir hatten auch letztes Jahr mit Tommy Wilson, zu dem kommen wir dann später sicherlich noch, einen guten Nummer-2-Receiver, einen sehr guten Nummer-2-Receiver, wie ich fand. Und auch dieses Jahr eben, du sagtest Ricky Smalling, haben wir jetzt noch Max Crazy Ainsco als stabile Anspielstation. Der ist eigentlich hat sehr sichere Hände. Ricky hat deutlich mehr Yard, weil er vielleicht auch, ich würde sagen, der macht viele Yards after Catch noch, der tänzelt nochmal die Spieler aus, irgendeinen Juke-Move oder ein Spin-Move oder sowas und kann immer mal noch ein paar Yards mehr machen. Aber auch unser Spanier Jordi Torre de Dia, der ist auch immer eine gute Option, falls die anderen irgendwie gedeckt sind oder der läuft halt auch gute, schnelle Routen.
Definitiv. Also ich fand auch allgemein die Offseason bei euch sehr interessant, sehr gute Signings. Hat mich auch vieles überrascht tatsächlich, so dass so ein Jordi zum Beispiel jetzt da hingekommen ist, den mochte ich ja vorher schon, mag ich jetzt immer noch, jetzt mag ich ihn aber euch gern sehen und von daher, ich fand das sehr, sehr gute Signings und wie gesagt, sie haben auch gleich alle eingeschlagen, also haben alle direkt gezeigt, warum sie es ist irgendwie noch keiner so eine richtige Flaute dabei, ich weiß nicht, die mir auffällt, vielleicht gab es da doch den einen oder anderen Spieler, aber wie gesagt, das gefällt mir wirklich sehr gut, dass es wirklich so über die ganze Bandbreite alle bedient werden. Und wie gesagt, das ist einfach schlechter berechenbar.
Ja, also was heißt Flaute? Es gibt jetzt eben noch keinen einzigen Spieler, der mal so ein Drop-Off-Game hatte, wo du wirklich aber mal mehr oder minder vergessen konntest. Das zum Glück nie. Aber es ist generell so, in der Offense fehlt noch ein bisschen so dieser Durchbruch, wie sag ich das jetzt halt, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, es muss nochmal so ein Breakout-Game kommen, was die wirklich richtig wachrüttelt, zusammenschweißt, weil auch im Kiel-Spiel hat man halt dann gemerkt, in der zweiten Halbzeit gab es keine Punkte mehr für Dresden. Das ist da und halt ein Fumble von Eason an der Goal-Line, wobei, ja, strittiges Thema, war er nie doch schon drüber eventuell und hatten danach gefumbelt, egal. Dass man halt dort einfach auch merkt, manche Dinge müssen noch flüssiger werden in der Offense. Da reicht, manchmal klappt es einfach mit der Connection noch nie.
Manchmal ist es aber auch einfach so, dass man sich den Gegner auch sehr doll anpasst und man, wie sagt man so schön, man springt nur so hoch, wie man muss und man muss da auch einfach nicht mehr machen. Und gerade in der zweiten Halbzeit ist es ja auch oft so, wenn man diesen gewissen Vorsprung schon hatte, dass man, ich will jetzt nicht sagen, sich darauf ausruht, aber einfach in der Halbzeit nicht mehr so viel anpasst und dann auf einmal das gegnerische Team aber sehr, sehr viel angepasst hat. Von daher fand ich das immer, solange es ja funktioniert, ist es ja immer gut. Und es hatte einfach funktioniert. Und das ist, wie gesagt, bei den Dresdnern ist auch so, da gibt es nicht diese krassen Einzelspieler, sondern das ganze Team funktioniert als Ganzes. Du hast natürlich recht, euer Laufspiel ist jetzt nicht das Geilste. Also im Allgemeinen über die ganze Saison gesehen jetzt.
Ja, Fakt.
Also ja. Ja, also klar, kriegt er 13 mal den Ball, aber es sind auch nur 54 Yards in guten Spielen. Aber ihr habt jetzt nicht so, okay, da hat man Spieler, die 100 Yards oder zwei Spieler zusammen haben 100 Yards. Also Laufspiel ist sehr, sehr, aber vom Passing-Game her finde ich das bei euch eigentlich wirklich, es funktioniert einfach alles im Gesamten. Aber du hast natürlich recht, da kann er auf einmal schon ein Fumble, wenn er dann später einen Ball verliert, auf einmal wird das Spiel noch viel enger, als man eigentlich denkt oder erwartet hat. Aber man musste bis dahin einfach nicht mehr machen. Und so, wie gesagt, solange es funktioniert, ist es ja alles in Ordnung. Ja, jetzt habt ihr doch ein Spiel verloren, aber es lag ja nicht daran, dass er irgendwie hintenrum noch verloren hat.
Ja, aber du hast natürlich recht. Man hat ja mit Nico Barrow damals schon im Dezember ein Signing rausgebracht, wo alle dachten, boah, genial, der hat ja letztes Jahr brutal abgeliefert. Da hatte man natürlich große Hoffnung auf, dass das dieses Jahr weitergeht. Bisher auch vielleicht verletzungsbedingt, schlägt er halt leider nie so ein. Unser bester Rusher ist der Quarterback und das ist natürlich immer nie das beste Zeichen, finde ich persönlich, wenn der Quarterback der Top-Rusher ist, auch wenn es nur ein paar Yards Unterschied sind, aber klar waren die Hoffnung erstmal da und waren natürlich groß, dass Nico dort eben anknüpfen kann. Kann man nur hoffen, dass er jetzt in der Sommerpause zur Altersstärke zurückfindet und eben zeigt,
vielleicht kommt's noch,
dass er das immer noch im Tank hat und nie bloß, ja.
Schlecht wäre es auf jeden Fall nie, weil man wird sonst, also zumindest laut Statistiken sieht es halt so aus, als wäre man berechenbar. Wenn man einfach nie sehr etabliertes Laufspiel hat und das ist halt immer wichtig, um das Passspiel zu etablieren, dass du halt erstmal, ja, dass du halt dich von zwei Seiten zeigst, dass der Gegner erstmal gucken muss, worauf er sich einstellen kann.
Genau. Ich hatte es ja vorhin kurz schon mal erzählt, es hat so dieses Breakout-Game gefehlt. Und da kommen wir ja eigentlich zum nächsten, zum Adlerspiel. Das war ja schon so ein Breakout-Game, zumindest was den Score angeht, mit 44-32. Hat man ja dort offensiv schon mal einiges gezeigt, auch wenn man in dem ganzen Spiel mehr Punkte kassiert hat als in allen drei Spielen vorher zusammen. Wenn man das Testspiel mitnimmt, hat man genau so viele Punkte kassiert wie in vier Spielen vorher zusammen übrigens. Das ist schon. Ja,
das wollte ich auch sagen. Dafür ist defensiv aber mehr zugelassen worden.
Ja. Also auch wieder ein altes Dresdner Problem aufgebrochen. Tackle, die einfach nie gemacht wurden, wo sie gemacht werden hätten sollen. So rum war der Satz.
Das ja, ist richtig. Das ist auch, gut, da kommen wir später dazu, aber das zieht sich so ein bisschen, jetzt zumindest gen Sommerpause so ein bisschen durch, dass es, weiß ich nicht, die DBs ab und zu mal, da braucht halt der Cornerback noch Hilfe beim Tacklen vom Safety und oder muss noch ein Linebacker dazukommen und dann sind halt immer doch nochmal die Zusatzyard vielleicht fürs Down noch erzielt wurden für Yards after Catch oder so, wenn halt einfach der zuerst dran ist, denjenigen nie runterkriegt, das ist echt nie so geil. Die Frage, woran das liegt, ob man da am Coaching noch was ändern kann oder ob die Jungs die falschen Winkel nehmen oder so, ich würde, das ist jetzt auch nie in jedem Play so, aber es ist in letzter Zeit ein bisschen häufiger aufgetreten, da müssen sie auf jeden Fall dran arbeiten. Aber hier kommen wir jetzt übrigens zum unserem Fußballgott kommen, Florian Finke. Jetzt bin ich endlich beim richtigen Spiel. 53 Yard Field Goal, das längste bisher die Saison. Er war auch in so einer GFL-Statistik für die machen immer so eine Top 5, glaube ich, von Passing Yards und Rushing Yards und waren eben auch Kicks dabei. Da war unter den Top 5 waren halt die drei längsten Florian Finke in dem Spiel.
Falls das dich interessiert, das ist nicht von der GFL, das ist tatsächlich von uns.
Ach,
das ist unsere Grafik gewesen.
Das war eure Grafik. Dann war das halt geteilt von denen, okay, ja.
Genau, extra für dieses, nur für wegen Florian Finke haben wir diese Kicker-Grafik überhaupt mit reingebracht, weil
schau an.
Wir kritisieren sehr oft das allgemein in der GFL, das Kicking-Game, auch wenn uns jeder Coach wieder sagt, nein, das ist nicht der Fall, aber doch, wenn man mal guckt, die wenigsten kicken und wenn, dann fliegen sie doch vorbei und es war einfach so erwähnenswert, dass wir diese Grafik machen mussten. Ich glaube, es gab allgemein nur 6 verwandelte Field Goals an dem Spieltag und alleine davon 3 von Florian Finke, da musste man einfach mit reinnehmen.
Ja, vielleicht schafft es Florian ja irgendwann mal diese Tabelle alleine aufzufüllen, einfach 5 Field Goals zu verwandeln. Das wäre natürlich auch schön. Dann kriegt er eine Ehrenstatue von euch.
Das ich ist richtig, aber dann hat die Offensive irgendwas falsch
gemacht, genau.
Weil sie keine Touchdowns hinkriegt.
Wollte ich gerade sagen, ich fände es schöner, wenn die Offense die Plays einfach durchziehen.
Aber ihr könnt schon, es gab jetzt zwar ein paar Spiele, da kommen wir später noch zu, wo er dann halt nicht getroffen hat, aber grundsätzlich habt ihr mit das einzige Team, also ich würde nicht alle Teams schlecht reden, aber mit das einzige Team, die sich auf den Kicker auch wirklich noch verlassen können. Ja, und in der GFL ist das, wie gesagt, da gibt es noch vereinzelt welche, aber die meisten so richtig, richtig gutes Kicking-Game haben die alle nicht. Und das habt ihr mit Florian Fink gehabt, hat das eigentlich sehr, sehr gut.
Ja, da sind wir auch sehr froh, dass der wieder zurückgekommen ist. Der hat ja, war ja letztes Jahr in der ELF unterwegs gewesen. Und da sind wir auf jeden Fall, freuen wir uns sehr, dass er wieder zurück nach Dresden kommt und jetzt auch hier bleibt, gefälligst, bis er in Rente geht.
Ja, hat er ja mal gesagt, er will seine letzte Saison in Dresden spielen. Ich hoffe nie, dass es dies ja schon die letzte Saison ist.
Genau.
Du hattest ja, weiß nicht, wie genau du dir die Spiele jetzt alle nochmal angeschaut hast. Was mir vor allen Dingen aufgefallen ist beim Adlerspiel, zum Ende hin war unser Clock-Management fragwürdig, muss ich ehrlich zugeben. Man ist dort irgendwie mit, ich glaube, 1:55 auf der Uhr oder so, hat man einen Knee down gemacht, also ist in die Victory-Formation gegangen und hat irgendwie verpeilt, dass Berlin ja noch alle 3 Auszeiten hat. Dann ist eben das aufgefallen, dann musste nochmal ein Spielzug gemacht werden, da ging der Snap schief und plötzlich gab man Berlin mit noch knapp einer Minute den Ball wieder. ja, man hatte dort, glaube ich, ein Two-Score-Game oder war das schon ja. das One-Score-Game? Ich bin mir jetzt gerade selber gar nicht sicher. Ach nee, es war ja, ist ja zum Ende auch ein Two-Score-Game gewesen. Ja, es war
also ich weiß nicht, ob das, vielleicht sind es auch einfach von Ausgang, okay, in der Theorie ist da immer noch alles möglich, allein schon wegen dem Onside-Kick und so, aber vielleicht ist der Coach auch davon einfach ausgegangen, okay, die nehmen ja kein Timeout mehr, die sehen das halt ein, aber gut, haben sie dann doch gemacht, aber hat ja nichts gebracht im Endeffekt. Aber wäre auch schön blöd, wenn die Adler keinen Timeout genommen hätten und einfach gesagt haben, okay, wir haben zwar noch alle drei Timeouts, aber wir geben es jetzt einfach auf, dass Ich weiß den Hintergedanken auch nicht. Vielleicht dachte er, die haben nur noch einen Timeout oder zwei. Ich weiß es nicht.
Man wird es nicht erfahren, aber es war auf jeden Fall, es war eigenartig anzuschauen, auf jeden Fall. Das ist richtig.
Habt ihr den Coach nicht gefragt, warum ihr das gemacht habt?
Wir waren nie da. Ich muss ehrlich zugeben, wir waren beide beim Festival und haben das Spiel dann auch nur im Real Life geguckt und dann später schlafende Hunde willst du auch nie wecken.
Ja, nee, aber das ist immer meine erste Frage tatsächlich, wenn ich den Coach irgendwie an die Strippe kriege, warum genau sowas Komisches dann passiert ist. Aber gut, es ging ja Gott sei Dank nicht schief, von daher ist ja alles in Ordnung gewesen.
Das wäre schlimm gewesen.
Richtig, ja, das muss man jetzt auch nie größer hängen, als es dann am Ende ist. Was wir da auf jeden Fall noch mitnehmen können, Nico Barrow war wieder da, wurde wieder langsam rangeführt nach eben ein paar Spielen aussetzen. Und hat da allerdings noch so mit Yassan sich die Arbeit geteilt. Die haben das gut aufgeteilt. Und dann wurde schon wieder so das Laufspiel ein bisschen versucht, besser zu etablieren. Und allgemein hat die Offense ein bisschen mehr, also deutlich besser funktioniert als vorher.
Es wirkte harmonischer auf jeden Fall. Also die Pässe kamen ein bisschen genauer an. Und es war irgendwie ein besseres Zusammenspiel, fand ich, in der ganzen Offense. Und man hatte eben auch das Gefühl, okay, jetzt geht's voran, jetzt hat man vielleicht noch nie das Breakout-Game, was man sich erwünscht hat von der Offense, aber man hat auf jeden Fall einen Fortschritt in der Offense gesehen und war natürlich auch guter Dinge für das kommende GFL-Top-Spiel, was wir jetzt am Wochenende hinter uns gebracht haben.
Aber eins noch zu Nico, man hat aber auch gesehen, wie wichtig er sein kann, weil ich glaube, gleich sein erster Ball, ich hoffe, ich gucke gerade nicht falsch, aber sein erster Ball waren 8 Yards, danach 20 Yards, also er hat allgemein einen Average von knapp 10 Yards gehabt. Er hatte zwar nur 7-mal den Ball, aber dafür halt überragend. Und wenn er wirklich noch nicht ganz fit war, war es trotzdem schon ein sehr genialer Start, was euch hintenrum vielleicht irgendwann noch den Arsch retten kann in der Saison.
Ja, weil im Zweifel, wenn Nico auf dem Feld steht, die meisten Mannschaften, die gegen uns spielen, kennen ihn aus dem letzten Jahr und wissen, was er eigentlich kann. Auch wenn er es bisher vielleicht nie abrufen konnte. Du musst dich im Zweifel darauf einstellen. Du kannst ihn nie ignorieren, wenn er auf dem Platz steht, weil dann wird er es bestrafen.
Ja, wir hatten ja Jason Irmscher bei uns zu Gast, den Headcoach von den Paderborn Dolphins, und der hat auch gesagt, the way to win gegen uns war halt Nico zurückhalten, also den irgendwie stoppen, und das, also, ne, das ist schon bekannt, dass der auf jeden Fall ein Spiel mit prägen kann, und umso wichtiger ist es, wenn er dann wieder fitter wird. Und in dem Spiel hier gegen die Adler, da hatten wir 189 Rushing Yards. Also natürlich dann eben kombiniert, Brock, Nico, Yassan, und da merkt man, da kam das dann wieder und schon war die Offense dann einfach ein bisschen harmonischer unterwegs und dann konnte man sich, ja, ein gutes Running Game stärkt dir halt der Offense einfach den Rücken. Das ist so das Rückgrat von der Offense, würde ich sagen.
Definitiv, und man musste halt auch nicht so viel passen. Ist ja nicht schlecht, wenn man passen muss, aber man sieht ja auch, also es wurde viel weniger gepasst, weil man auch einfach viel mehr laufen konnte. Auch wenn Doman immer der war, der noch am meisten gelaufen ist und die Lücke dann gesehen hat. Aber genau, die müssen einmal jetzt auf den Quarterback achten, der laufen kann, auf den Running Back, der laufen kann, und immer noch die Wide Receiver decken. Also es ist schwieriger, nicht theoretisch, sondern auch praktisch.
Man macht einen auch wieder weniger ausrechenbar eben. Wie es ist mit dem Bällen verteilen auf die Receiver, so nimmt eben auch das Laufspiel, gibt eben einfach mehr Raum.
Genau. Ja, und ich würde sagen, dann können wir zum aktuellen Spiel gehen, zum vergangenen Spiel auswärts in Potsdam. Das Blaublüter-Treffen, die Potsdam Royals gegen die Dresden Monarchs. Das
Royal Rumble, wie wir es genannt haben.
Genau, ja. 40-19 ging es für Potsdam aus. In einer Hitzeschlacht, sondergleichen. Also wir waren ja auch mit vor Ort gewesen.
Mal wieder.
Es wird 32 Grad. Ja, haben wir, beim letzten Mal haben wir auch schon so gebraten.
Letztes Jahr war das genau das Gleiche. Da bin ich auch zerflossen und alles
Mögliche. Scheinbar Potsdam steht für gutes Wetter, zumindest wenn die Dresdner kommen. Und das war, das ging anders los als gedacht. Wir haben alle irgendwie von einer Punkteschlacht geredet, wie wir es auch letztes Jahr im Hinspiel, letztes Jahr, genau. Im Hinspiel hatten, was ja irgendwie auch GFL-Rekord war. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie es ausging, wo wir gewonnen hatten. Und ja, diesmal ganz anders. Das war in der ersten Halbzeit einfach mal, also im ersten Viertel ist gar nichts passiert an Punkten. Und dann gab es im zweiten Viertel 7 für uns, 6 für Braunschweig, weil Braunschweig macht ja immer die Two-Point-Conversion.
Was Potsdam ist.
Wieso sag ich in Braunschweig?
Meine Güte. Genau.
Was Potsdam ist. Und du hast ja vorhin gesagt, hast das ja mit dem Kicking-Game in der GFL an sich angesprochen. Potsdam hat sich ja dafür entschieden, seit einer ganzen Weile einfach gar nie zu kicken, außer Kickoffs.
Also ich muss auch sagen, so sehr ich mich auch darüber schwere, dass Leute oder Vereine nicht kicken, weil sie keine Kicker, aber bei Potsdam, also ich will das jetzt nicht lobend erwähnen, aber wenn du eh mit jedem Drive Punkte machst, ja, dann würde ich auch immer für 2 gehen. Ja, dann muss ich ehrlich sagen, wenn gefühlt jeder Pass eh ein Touchdown ist, dann kannst du auch eine Two-Point-Conversion noch machen. Man hat es ja gesehen, also da hat es mal nicht funktioniert, aber in der ganzen Saison, sie verwandeln ja fast alle Punkte. Von daher würde ich wahrscheinlich auch sagen, okay, ich spare mir einfach den Kicker und gehe für 2, weil Gefühl kann das ja keiner aufhalten.
Genau, also wir hatten es schon mal in einer anderen Folge erwähnt, aber es macht jetzt Sinn, das nochmal zu sagen. Heiko Baez hatte mal in einem Interview gesagt, die hatten wohl letzte Saison irgendwie über 50, fast 60% eben an erfolgreichen Two-Point-Conversions. Und das ist einfache Mathematik. Wenn du jeden PAT treffen würdest, hättest du immer noch weniger Punkte als so quasi. Und von daher macht es einfach Sinn. Und ja, es funktioniert halt ganz gut. Gegen uns hat es nie so gut funktioniert.
Ja, haben sie nur 2 von 6 Two-Points geschafft. Und das muss man sich dann auch, ne? Also trotz des Ergebnisses am Ende, hat man damit auch gezeigt, wie man sie halt stoppen kann in manchen Situationen. Und eben auch natürlich, wir waren das erste Team, was Potsdam mit einem Rückstand in die Halbzeit geschickt hat. Es war nie alles schlecht früher.
Nee. Letzte Woche.
Wäre das dritte Quarter nicht gewesen, hätte er ja auch gewonnen. Ne? Muss man ja auch mal sagen.
Hätte Fastfood-Kette, wie ich immer so schön zu sagen pflege. Das ist nur das, was in dem dritten Quarter passiert ist. Das weiß vermutlich keiner. Potsdam hat auf jeden Fall die richtigen Stellschrauben gefunden. Und Dresden, ja, irgendwie kamen sie nie mehr hinterher. Und wenn du dann immer gegen Potsdam so weit hinten liegst, wird es natürlich unfassbar schwer, das wieder aufzuholen. Und am Ende gewinnt, ne, Phrasenschwein, der weniger Fehler macht. Und 3 Interceptions sind halt einfach leider 2 zu viel, mindestens.
Ja, wenn nicht sogar 3er gegen Potsdam zu viel.
Ja, also das ist auf jeden Fall, also das hat uns halt dann schon auch ein bisschen das Genick gebrochen, die Interceptions. Wo die jetzt herrühren, sei mal dahingestellt, also das waren auf jeden Fall auch Quarterback-Fehler dabei. Aber ich hatte allgemein in dem Spiel das Gefühl, Brock hat einfach keine Anspielstation gefunden. Er war viel auf der Flucht. Also der Pass-Rush der Potsdamer war krass. Und Brock musste viel aus der Pocket flüchten und hat dann sich eben umgeguckt und keine freien Receiver gefunden. Und irgendwann liegst du hinten, musst Dinge probieren und dann passieren halt solche Dinge. Ne?
Ja, einerseits das und wie gesagt, ich setze ja auch immer sehr darauf, dass man in der Halbzeit ja noch viele Stellschrauben dreht und Teams auf einmal ganz anders rauskommen, wie sie halt vorgespielt haben. Und wenn man bedenkt, dass die Dresdner durften ja eigentlich zufrieden sein mit der ersten Halbzeit, auch wenn sie nur mit einem Punkt geführt haben, aber alle sind ja von ausgegangen, hier fallen schon viel mehr Punkte. Und Potsdam war eigentlich das Team, was in der Halbzeit viele Sachen verändern musste. Und die haben sich dann wahrscheinlich eher auf euch eingestellt sozusagen, als dass ihr was geändert habt. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, warum die auf einmal ihr wart immer noch drin, okay, wir machen genauso weiter. Das Problem ist, der Gegner war auf einmal schon ganz anders. Und das wird der Punkt gewesen sein, wo dann Potsdam so langsam weggezogen hat, bis ihr dann sozusagen euch wieder darauf eingestellt habt, war es dann schon wieder zu spät.
Das ist durchaus ein guter Punkt, weil man sieht es auch nochmal ein bisschen, wenn man in die Stats guckt. Wir hatten halt einfach auch kaum bis kein Laufspiel. Das war auch wieder so ein Problem. Wenn man da mal vergleicht, wir hatten 62 Yards Rushing und Potsdam fast 300 Yards Rushing. Ich meine, klar, davon ist Jalen Henderson, weiß ich nicht, wie viel er selber gelaufen. Auch Downfield, ich glaube, in die Touchdown waren ja in 70 Yards. Also jetzt sehe ich es gerade, ja, weit über 200 Yards alleine von Jalen Henderson. Man muss auch ehrlich sagen, der Typ ist ein Cheatcode. Also der spielt in einer komplett anderen Liga und das ist abnormal, was der mit dem Arm, was der mit den Füßen kann. Da haben sie auf jeden Fall ein richtiges Goldstück sich geangelt, die Potsdamer. Das muss man dann auch mal neidlos anerkennen können, sowas.
Und gehalten, vor allen Dingen auch gehalten. Das heißt, ja, man konnte auch die ganze Offseason mit ihm planen oder weiter planen. Und man merkt ja, der ist ja auch noch nicht so mega alt. Man merkt halt, dass man mit ihnen zusammen sich auch weiterentwickelt und dass den Gameplan auch so auf ihn einstellen kann. Die meisten Teams wechseln ja relativ oft die Quarterbacks aus verschiedensten Gründen, weil sie weggeholt werden oder weil sie halt aufhören. Und man muss sich ja jedes Jahr wieder immer neu erfinden und die können einfach auf etwas aufbauen, was schon funktioniert hat. Ich meine, die sind der amtierende Meister und da auch schon sehr, 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 sehr gut gewesen. Und jetzt konnten sie auch dieses sehr Gute einfach noch aufbauen, was andere Teams halt nicht hatten. Die brauchen erstmal die ersten drei Spieltage wieder, um überhaupt erstmal reinzufinden. Und der Henderson, ich hatte ja auch schon ein Interview gehabt, ist auch noch ein sehr cooler Typ dazu. Man muss nicht alles mögen, aber der ist cool. Ja,
das ist auf jeden Fall richtig. Das hat ja auch damals Braunschweig in seiner Ära geschafft, einfach die starken Imports zu halten und wirklich an das Team, an die Stadt zu binden eine ganze Weile. Das ist halt echt gar nicht so einfach in der GFL. Bei uns hat es auch nie immer so geklappt. Also jetzt zum Beispiel von letzter Saison einfach natürlich Stephen Duncan in die ELF gegangen, Austin Mitchell in die ELF gegangen, was ja unsere beiden Top-Spieler einfach nur mal waren, Fakt. Mhm.
Ja, Hugo Dürndal aus der Defense haben auch wieder an die ELF verloren, wo er herkam.
Ja, also einiges, aber wir schaffen es auf jeden Fall immer, oder viele Teams schaffen es auch immer wieder, ein kompetitives Team zusammenzustellen. Und es ist auch selten so, dass ein Team, was das eine Jahr gut war, Imports verliert und neue Imports holt, dann auf einmal schlecht ist. Das ist eher selten der Fall, natürlich. Aber ja, Braunschweig, es ist auch nie nur Jalen Henderson. Ich habe das Gefühl, Braunschweig ist, ich sag schon wieder Braunschweig und ja.
Ich dachte, wir sind für Braunschweig.
Ich auch, offensichtlich.
Ja, haben beide rot an, ist überhaupt kein Thema.
Ja, wahrscheinlich deswegen. Nee, ich habe einfach das Gefühl, dass Potsdam einfach wahnsinnig gut gecoacht ist. Auch die Passrouten von den Receivern, das Blocking, wenn Heiko Baals losrennt, das ist einfach die Defense, die sich auch jetzt in dem Spiel gegen uns dann an unser Spiel angepasst hat. Das ist ein super gecoachtes Team mit super guten Spielern. Das ist einfach so. Und ja, da muss man irgendwie zusehen, dass man ein Rezept findet, das zu stoppen. Und das ist nie einfach.
Unsere Anja von der Statistik-Crew hat es auf der Rückfahrt im Fanbus auch ziemlich gut gesagt. Die haben einfach das Vertrauen in ihren Quarterback, die Receiver, dass sie wissen, wenn ich jetzt an Punkt A bin, dann ist der Ball auch da und ich muss mich nicht nochmal umdrehen und gucken, ob der Ball auch wirklich kommt. Das hat man in dem Spiel oder unserem Offense-Spiel zwei, dreimal gesehen, dass sich der Receiver doch nochmal umgedreht hat, geguckt hat, kommt der Ball jetzt wirklich, und dann sind es vielleicht genau diese zwei Sekunden, die er nach hinten guckt, wo er ein bisschen Speed rausnimmt, wo er dann halt eben nie ist, wo er sein soll. Ist es am Ende doch Brock, der einfach die Bälle nie dorthin bringt, wo sie tatsächlich sein müssen? Schwierig, will ich mir gar keine Meinung bilden, weil ich sitze hier bloß vor einem Mikrofon, habe nie selber auf einem Platz gestanden. Es war halt einfach dann irgendwann deutlich zu sehen, dass dort wieder diese alten Probleme aufgerissen sind, dass wie so eine Art, Misskommunikation zwischen Quarterback und Receiver vorhanden war.
Ja, oder ist es auch einfach wirklich im Gegensatz, nicht mal Misstrauen, sondern einfach immer noch, ja, sie spielen jetzt schon 6 Spiele zusammen, bisschen oft, aber es sind halt trotzdem noch nicht alles aus dem FF, es funktioniert nicht alles blind, und das meinte ich ja, Jalen Henderson ist halt schon seit letzter Saison da, die ganze Offseason zusammen geplant, und das meine ich, da die wissen ganz genau einfach, wie der tickt, und er weiß, wie seine Mitspieler ticken, und ich glaube, das ist ein großer Faktor, den man eigentlich nicht unterschätzen sollte. Ja, das stimmt, alle Imports sind, man sagt immer wieder, Imports sind immer wieder austauschbar. Das stimmt, weil die einfach eine gute Schule genossen haben und einfach auf einem besseren Niveau sind. Aber wenn man natürlich jemanden auf einem besseren Niveau hat, der dann auch noch sich mit den mit den Spielern noch verbunden fühlt, sage ich mal, und sich, wie gesagt, kennen und alles, das ist halt ein riesen Vorteil. Und ich glaube schon, dass das einer der Punkte ist, warum die so übertrieben gut sind gegen alle Teams.
Ja. Man kann halt jetzt aus dem Spiel vor allen Dingen oder sollte vor allen Dingen aus dem Spiel mitnehmen, was man in der ersten Halbzeit alles richtig gemacht hat und versuchen, bei einem möglichen nochmaligen Aufeinandertreffen, was ja, je nachdem, wie es für uns weiterläuft, die restliche Saison fast nur der GFL Bowl sein könnte, was man da halt mitnehmen könnte, weil, muss auch ehrlich sagen, ich sehe Potsdam dieses Jahr wieder im GFL Bowl. Wenn sie das Niveau halten können, wenn dort nie irgendwas passiert, dass sich ein oder mehrere Spieler verletzen, Gottes Willen, man will es keinem wünschen, dann sehe ich die da definitiv wieder.
Ja, zu Anfang der Saison habe ich noch gesagt, okay, die lassen so viele Punkte zu, wenn da irgendein Team kommt wie Allgäu in den ersten Spielen oder Schwäbisch Hall, die auch sehr viele Punkte machen, dann können die vielleicht doch mal verlieren. Aber mittlerweile, man merkt auch, die kommen auch immer mehr in die Saison rein und werden auch in der Defensive immer besser. Also jetzt, Stand heute, sage ich auch, definitiv sind die im GFL-Bowl. Das muss schon mit dem Teufel zugehen, dass es nicht der Fall ist. Aber man weiß es nicht. Es kann immer viel passieren.
Wie sagte mal ein berühmter NFL-Moderator, am Ende kackt die Ente.
Ja, das stimmt.
NFL-Moderator-Puschi. ja, aber es ist auch wirklich, was ich auch ganz cool finde, es gibt Potsdam und dann der Rest ist halt so. Aber ansonsten finde ich die Liga dieses Jahr echt nie so sehr vorhersehbar. Also natürlich haben wir auch alles gewonnen, außer Potsdam und Schwäbisch Hall. Okay, dann sag mal, ab da wird es dann bunt.
Nee, würde ich aber nicht mehr sagen. Also ich würde sagen, ich hebe dir recht, da ist Potsdam. Und dann wirklich, weil selbst Schwäbisch Hall zum Beispiel, die ja auch noch kein Spiel verloren haben, die haben gegen die Allgäu Comets ganz zu Anfang ziemlich gestruggelt und im letzten, jetzt am Wochenende auch wieder fast gegen die Ravensburger verloren. Böse Münder aus Zuschauersicht sagen, die Schiedsrichter waren schuld, dass die Ravensburger verloren haben. Das will ich jetzt nicht behaupten, aber ich wollte halt nur sagen, dass es sehr, sehr eng ist und gerade auch die GFL Süd, die ja sonst immer so relativ eindeutig war, wo es immer schön Schall gab, vielleicht noch ein zweites Team, was so mitgeschwommen ist und der Rest war einfach nur Trash. Selbst die Spiders und die Wildcats gewinnen auf einmal ein Spiel, was vorher keiner so vorher... Also ist, und auch im Norden jetzt Paderborn, ich meine, die haben viele Spiele wirklich nur knapp verloren. Also ganz, ganz komische Sache. Also die GFL ist, da wünscht man niemanden den Abstieg. Das muss man echt mal sagen, weil es sieht gerade echt ziemlich spannend aus.
Echt, das macht gerade echt Spaß. Zum Beispiel sind wir ja jetzt momentan dritter Platz, weil wir ein Spiel weniger als Hildesheim haben. Und Hildesheim steht halt auch einfach 5-1 da. Das hätte ich jetzt auch so nie gedacht.
Und auch nur gegen die Potsdam Royals verloren. Ich glaube, erster oder zweiter Spieltag, ich weiß nicht genau. Ja.
Also das muss ich sagen, Hildesheim ist auf jeden Fall bisher mein Überraschungsteam. Klar, die waren stark letztes Jahr, sind ja auch ungeschlagen aufgestiegen. Habe aber auch gedacht, naja, mal gucken, ob sie das in der GFL 1 so umsetzen können. Aber man bisher, was man so von denen sieht, ist vor allen Dingen auch sehr, sehr highscoring immer. Also die sind ja auch dafür mittlerweile bekannt, sehr gut in der Offense Punkte aufs Board zu bringen. Da sind wir auch nochmal gespannt. Die haben wir im zweiten Spiel nach der Sommerpause kommt Hildesheim zu uns. Mal schauen, was das wird im heimischen Stadion. Genau,
also da habe ich auf jeden Fall Bock, weil zumindest mit denen wird, ja, da bin ich mal gespannt, wie Dresden gegen die spielt, weil die, ja, die sind ein bisschen eine Wunder oder eine Überraschung eben. Deswegen habe ich da echt Bock auf das Spiel gegen Hildesheim.
Jetzt haben wir ja unsere Spiele, ne, jetzt sind wir ja Potsdam, haben wir jetzt quasi fast abgehakt. Bevor wir jetzt nochmal zu so einer allgemeinen Zusammenfassung der bisherigen Saison kommen und nochmal ein, zwei, drei Fragen an dich haben, haben wir für euch natürlich was vorbereitet. Ihr kennt es ja nur, unsere Field-Interviews. Haben wir uns diesmal unseren Defense-Linebacker ist er geholt, Daniel Stechbart. War ja schon mal hier zu Gast, jetzt nochmal kurz fürs Mikrofon. Und wir haben noch Tommy Wilson von der Gegnerseite mal eine Sicht uns eingeholt. Und ganz cool, was ja mega war, Nico Barrows Mom ist mit uns im Fanbus mitgereist und da konnte ich es mir natürlich nie nehmen lassen, ihr auch mal das Mikrofon vor den Mund zu halten. Also dann jetzt hier nach dem Spiel mit Daniel Stechbart. Daniel, erstmal, naja, bittere Niederlage. Man sah bis zur Halbzeit relativ schön aus. Fangen wir erstmal ganz vorne an. Wie war so dein Eindruck vom Spiel?
Ja, wie gesagt, geil. Wir haben tatsächlich, würde ich sagen, zwei Spiele gesehen. Ne? Erste und zweite Halbzeit war wirklich sehr, sehr unterschiedlich. geil angefangen. Also mega gehypt, auch die ganzen Jungs wirklich am Start gewesen, konzentriert, fokussiert, Punkte gemacht, übers Feld gelaufen, Defense hat gehalten. Und dann, ja, dann haben sich halt die Fehler reingeschlichen. Ne? Du wirst halt, kann man nicht abwenden, dass man halt ein bisschen selbstsicherer wird und so. Und damit schleicht sich dann auch so ein bisschen was ein und dann passieren halt Fehler in der Defense, Offense. Und bei so einem starken Gegner ist jeder Fehler tödlich. Ja.
Hat es vielleicht auch damit zu tun, ja, als Defense wart ihr heute auch wieder viel gefordert, viel auf dem Platz. Die Hitze wirkt natürlich auf jemanden ein. Wie ist das so unterm Helm?
Ja, also das ist natürlich immer ein Faktor, aber den Faktor haben beide. Auch wenn du nicht auf dem Feld stehst, hast du ja die Sonne trotzdem auf der Birne. Und tatsächlich würde ich jetzt persönlich sagen, Defense, ja, wir waren oft auf dem Feld, aber die Offense hat wirklich viel Zeit von der Uhr genommen. Also wir haben extra gewusst, Potsdam spielt schnell, die wollen Action, Action und Druck, Druck, Druck machen. Und genau da wollten wir entgegengehen und haben gesagt, ey, wir lassen den Timer immer runterlaufen. Wir spielen ganz in Ruhe unseren Stiefel runter. Und das hilft natürlich der Defense auch, wenn sie halt ein paar Sekunden mehr draußen stehen kann.
Jetzt erstmal Sommerpause, sicherlich auch zum Relaxen. Was werdet ihr aus dem Spiel mitnehmen an Veränderungen? Ist ja auch einiges, vieles gut gelaufen, muss man ja auch sagen. Aber einige Punkte werden ja sicherlich auch zur Veränderung führen. Kannst du da schon zu was sagen?
Ja, also ich denke, der Hauptpunkt wird sein, wie wir gesehen haben, in der ersten Halbzeit haben wir gut gehalten, als das ganze Team mitgespielt hat. In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr gut gehalten, als nur noch die Nummer 8 gespielt hat. Und das wird, sage ich mal, das Takeaway gegen Potsdam sein. Aber Potsdam sehen wir so schnell nicht wieder. Das heißt, wir nehmen unsere Learnings, müssen jetzt halt einfach mal eine Niederlage verdauen. Dafür haben wir jetzt 3 Wochen Zeit. Und fokussieren uns aber dann auf Kiel und nehmen die Takeaways von Potsdam dann, wenn wir wieder gegen Potsdam spielen müssen.
In diesem Sinne, schöne Sommerpause.
Ja, danke.
Okay, now we have here Tommy Wilson, former Dresden Monarchs player. First of all, congratulations to the great game. It was a great game. And a win for you. Obviously, it's not so good for us. But how was it to play against your old teammates?
I mean, it was good. It was good to see the guys. I think as competitors, we were all friendly before, but then when we're on the field, we're going against each other, you know. Yeah. I could definitely see some of the players, we were going at it. But then again, after, we can laugh, we can joke, and it's good.
Yeah, yeah, okay. We didn't expect to see you that early again in the GFL. How does it come that you turned back, and how did you land in Potsdam?
Some things just didn't quite pan out in the ELF. No fault of anyone's, it just didn't work out. And then, I kind of became a free agent and just landed in Potsdam. And that's pretty much it, yeah.
Okay, fair enough. I guess we will see us again this year in the finals. What do you expect from the rest of the season from Potsdam and maybe for Dresden?
I think for Potsdam, I think we're going to go undefeated. That's what I genuinely think. I think we've got an amazing team, talented team, coaching staff's amazing. I think we're really going to be strong. And I think it goes the same for Dresden. They're the toughest team we face for sure. As our coach says, they're different gravy. It was a tough game. And I think you guys are going to do well as well. And I think, yeah, I wouldn't be surprised if we see you again.
Okay, and thank you.
Thank you very much.
So I'm here with Nico's mama. Mom, she came from Finland to visit Nico and Dresden. So how was the trip? How was to watch Nico, and did you also visit Dresden?
Yeah, we were watching 2 games. The home game was really, really good. Well, this another one, not that good. And then, yes, we have been here for 10 days, visiting all kind of different places in Dresden, and we have really enjoyed it.
So, did you maybe come back if Dresden comes to the final?
Absolutely.
That sounds good. At least, what is your impressions about the Dresden Monarchs?
It's really good. I think it's really good.
And what do you think about the fans?
Fans are even better.
Thank you very much, and have a good trip at home.
Thank you.
Ja, und wie kann man da jetzt die bisherige erste Saisonhälfte für die Monarchs, was können wir da mitnehmen? Also ich würde sagen, wir haben uns auf jeden Fall in der Offense, fangen die an, sich langsam zu finden, würde ich sagen. Aber da ist noch Luft nach oben.
Ja, die sollen alle mal ein Team Camping-Ausflug 1,5 Wochen im Wald machen, jetzt in der Sommerpause. Und dann sind die alle Best Buddies, hoffe ich.
Ja, und die sollen auf jeden Fall sehr viel Fang spielen, damit sie das Laufspiel noch wirklich besser in den Griff kriegen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie man das im Dschungel oder wo auch immer in Campingurlaub trainiert, aber ja. Also, wie gesagt, das ist die größte Schwachstelle. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich noch ist, weil er noch nicht ganz fit ist oder so. Aber wenn das noch kommt, dann sehe ich auf jeden Fall gleich noch mal eine Steigerung von, weiß ich nicht, von 100%, weil einfach so viel mehr möglich ist. Weil theoretisch habt ihr Leute, die laufen können, sie schaffen es einfach nur noch nicht. Ja, und wenn das funktioniert, dann mache ich mir keine großen Sorgen, dass man nicht sehr weit kommt.
Genau, dann ist zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht ist auch die O-Line ein Punkt, die ist ja auch relativ bisschen neu zusammengewürfelt, also da hatten wir ja auch ein paar Abgänge gehabt, Lars Liebisch in die ELF und dann unsere beiden Tschechen sind immer da und haben wir jetzt zwei Briten im letzten Spiel dastehen gehabt, auch den neuen, ganz Jungschen, weil Bock ist viel unterwegs, zu viel. Ich weiß nicht, ob er ein bisschen Happy Feet hat und einfach zu früh Panik schiebt oder ob halt wirklich die Pocket zu schnell zusammenbricht. Und natürlich ist die O-Line auch einer der größten Faktoren, die natürlich auf das Laufspiel Einfluss nehmen.
Ja, das hat man vor allen Dingen, also nochmal kurz zurückzugehen zu Potsdam gesehen, Jalen Henderson, der stand manchmal in der Pocket, der hätte den Ball noch ein Gedicht schreiben können, ehe er das Ding geworfen hat. Und Brock musste gefühlt ab Sekunde 1 irgendwo nach links oder rechts rausrollen, um eben seine Receiver zu suchen, weil so der Druck kam. Also ja, das hast du recht, da muss auf jeden Fall nochmal ein bisschen was für den Quarterback-Schutz getan werden.
Aber ansonsten, was ich immer schön finde, dieses Jahr auch wieder super Disziplin in der Mannschaft. Wir haben die wenigsten Strafen von allen Teams, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch aktuell so der Fall ist, aber müsste eigentlich. Und ja, wer die Strafen werden bestraft. Deswegen ist immer sehr wichtig, weil wenn du einfach, keine Ahnung, 150 Yard an Flaggen in einem Spiel hast, dann gewinnst du das Spiel nicht.
Das ist richtig, da kann tatsächlich Paderborn ein Lied von singen, die sind ja so, ich will nicht sagen, dass sie Strafenkönig sind, aber denen ihre Strafen werden ja immer auch bestraft und deswegen verlieren sie auch oft Spiele. Also es ist schon schön, wenn man nicht so viele Strafen macht und das funktioniert ja bei euch ganz gut. Diszipliniert nennt man sowas.
Ja, das ist richtig. Was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, manchmal fehlt es irgendwie so ein bisschen vom Start weg. Also man braucht immer erstmal so einen Drive vom Gegner oder einen eigenen Drive, den man ein bisschen in den Sand setzt, mehr oder minder, dass man erstmal im Spiel ankommt. Das würde ich mir wünschen, dass man einfach sagt, man ist von Sekunde 1 an da und hat sofort Zugriff zu dem Spiel, ohne erstmal nochmal einen Hallo-Wach-Effekt zu kriegen. Das muss ja gar nicht heißen, dass man unbedingt Punkte gegen sich kassiert, sondern dass man einfach wirklich den ersten eigenen Offense-Drive nie nach, was weiß ich, im schlechtesten Fall Three and Out verlässt oder nach, ja, vielleicht eben First Down wieder abgeben muss. Kurze Rede noch, um auf die Strafen zurückzukommen. Straubing ist aktuell das fairste Team mit gerade mal 20 Strafen gegen sich. Und die Schlusslicht bilden die Berlin Rebels. Du hast jetzt Paderborn als eher so Strafenkönig hingestellt. Die haben tatsächlich nur 32 Strafen, also nur, ne, will man jetzt mal sagen. Okay. Aber die Rebels haben halt 61 Strafen gegen sich kassiert. Über 500 Yards Strafe. Aua.
Denn ist es bei Paderborn wahrscheinlich so, dass denen ihre Strafen immer bestraft werden. Das kann natürlich sein, dass es deswegen auch mehr auffällt. Hatte ich jetzt nicht so vor Augen, die Statistik tatsächlich.
Ja, das ist richtig. Genau. So, was ist so deine Meinung, Hendrik, zu dem Monarchs, also zum Innen bisher, und was würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt mal Coach sein könntest für eine Sommerpause, wo würdest du noch ein paar Stellschrauben drehen wollen?
Ja, also wie gesagt, ich sehe das gar nicht alles so eng. Ich würde, also ich glaube, da wie er schon sagte, es fehlen einfach Abstimmungen noch. Das Team muss noch mehr zusammenwachsen und ein ganz großes Problem ist einfach das Laufspiel. Ihr hattet in keinem Spiel, ein Spiel war okay, aber alle anderen Spiele hattet ihr kein Laufspiel, außer euren Quarterback halt selber. Und das ist halt ein riesengroßes Problem und das ist das, was zu 100% noch geändert werden muss. Entweder kann man da noch wen holen oder ich weiß es nicht. Ich weiß, dafür bin ich kein Coach, aber da muss irgendwas geändert werden oder an der O-Line mehr gefeilt werden, dass sie größere Lücken aufreißen. Das ist ganz, ganz wichtig. Mit eurem Quarterback bin ich grundsätzlich eigentlich schon zufrieden, wie ihr schon selber sagt. Der muss halt immer sehr, sehr viel laufen. Und dafür macht er aber auch sehr viel Gutes daraus. Es ist ja nicht so, dass er wegläuft und dann Tackle for Loss oder Quarterback Sex mit 40 Yard Minus oder sowas hat. Der kriegt ja dann schon noch seine Läufe hin. Von daher, grundsätzlich haben die Monarchs das Potenzial, sehr, 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 sehr weit zu kommen. Bisher haben sie auch alles gewonnen, außer halt gegen Potsdam, die ja gefühlt ja alle besiegen momentan. Aber das Laufspiel, das muss angepasst werden. Ansonsten gibt's halt Probleme gegen Schwäbisch Hall. Es gibt halt Probleme auch gegen die Alkohol Comets, wenn sie wirklich zu ihrer Stärke zurückfinden. Weil die machen auch sehr, sehr viele Punkte. Und da muss man selber auch Punkte machen. Und man darf einfach nicht gestoppt werden, nur weil man nicht laufen kann. Genau. Ansonsten mache ich mir da gar nicht so große Gedanken, wie ihr das wahrscheinlich seht.
Ja, klar, wenn man eben so über die positiven und negativen Dinge redet, das ist ja auch so das deutschen Angewohnheit, irgendwie wirkt es dann doch immer ein bisschen negativer, als es natürlich wirklich gemeint ist. Aber man muss natürlich eben die Sachen, die im Auffallen ansprechen und sind natürlich dann auch wiederholt immer die gleichen Sachen. Und genau, also das ist eine super Saison bisher von den Monarchs und wir brauchen uns definitiv nie verstecken. Und außer gegen Potsdam gehen wir eigentlich, glaube ich, auch, können wir auch mit einer großen Brust auch immer schon als Favorit bei den meisten Spielen reingehen. Schwäbisch Hall vermag ich jetzt noch nie ganz so gut einzuschätzen. Und bei, was haben wir gesagt, bei Hildesheim bin ich sehr gespannt einfach.
Aber trotzdem seid ihr bei Hildesheim erstmal der Favorit. Ja, sie sind nur der Aufsteiger, sie stehen zwar in der Tabelle vor euch, aber grundsätzlich seid ihr erstmal der Favorit. Müsstest du denn nur auch bestätigen.
Genau, deswegen mein Tipp ist einfach, dass wir gegen Potsdam in Essen spielen.
Das wäre natürlich wunderschön, würde mich freuen auf jeden Fall. Dann würde ich eigentlich auch sagen, sind wir ganz gut durchgekommen, was unsere Zusammenfassung der bisherigen Saison angeht. Bevor wir jetzt hier auf Sommerpause auch bei uns im Podcast einstellen, nochmal eine Frage an dich, Hendrik, mal ein bisschen raus aus dem Monarchs-Kosmos. Wir hatten es ja vor der Saison, ging es ja bei den Adlern drunter und drüber. Braunschweig hat ja nur auch gestruggelt am Anfang der Saison, kommen jetzt besser rein. Wie siehst du das? Hast du dich da auch ein bisschen mit befasst mit dem Thema? Sicherlich.
Ja, also Adler, ich habe nicht viel erwartet zu Anfang der Saison, muss ich sagen, und bin eher noch positiv überrascht, was sie draus gemacht haben. Natürlich setzen sie jetzt weniger den Nationalquarterback Henrik Schambacher ein, sondern der Headcoach ist Spielercoach, was ich grundsätzlich irgendwie nicht so... Ich weiß nicht, in der Bundesliga darf sowas einfach nicht sein. In der höchsten, das ist ja, als wäre im Fußball Julian Nagelsmann jetzt, würde sich selber einwechseln, weil das geht einfach nicht. Also, aber es funktioniert. Von daher ist es okay. Und ich bin eher positiv überrascht. Immerhin haben sie jetzt 3 Siege zu 3 Niederlagen. Ich hatte sie viel, viel schlechter gesehen. Für mich waren sie der absolute Abstiegskandidat mit diesem Kuddelmuddel kurz vor der Saison. Und von daher überraschen sie doch das ein oder andere Mal mit gar nicht so schlechten Spielen. Und wie gesagt, sie gewinnen auch ihre Spiele. Und Braunschweig, also habe ich vorhin schon gesagt, ich bin noch nicht so ganz zufrieden, was die da auf die Quarterback-Position gemacht haben. Ich finde, also der Name New Yorker Lions, das ist ja auch ein Name. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das müsste eigentlich ein Team sein, die theoretisch jeden freien Quarterback in Amerika theoretisch haben könnten. So hört sich das für mich jedenfalls an. Und dann holt man nichts gegen... Jetzt habe ich den Namen vergessen, der erste Quarterback war... der eigentlich Wide Receiver ist. Ja, der war in der Highschool.
Hamburg Sea Devil kam der.
Genau, an der Highschool war er schon mal Quarterback, dann aber eigentlich auch Wide Receiver und wurde dann schon nach Hamburg geholt als Wide Receiver und Backup Quarterback. Und wiederum holen die Braunschweiger ihn dann als Starting Quarterback, obwohl er selber die letzten Jahre nicht wirklich als Quarterback weiß ich nicht. Das war schon so komisch fragwürdig, wir hatten wen anders, mussten kurzfristig aber doch noch ihn nehmen.
Und Lamar Isim, Jordan, der Zweite, da ist es.
Genau, Lamar Jordan, dankeschön. Ja, und Isim als Alternative ist wirklich so, weiß ich nicht, was der Plan dahinter war. Und er hat ja auch nicht mega gut funktioniert. Ja, jetzt kommen sie besser rein, jetzt haben sie sich ein bisschen mehr eingestellt, aber sie haben jetzt noch kein Team, wo ich sagen muss, okay, die gehen jetzt dominant in die Playoffs und rasieren da. Also da sehe ich einige andere Teams viel, viel stärker.
Ja, da gehe ich voll und ganz mit, muss ich sagen. Und jetzt, Erik, die abschließende Frage, bevor wir hier heute Feierabend machen. Willst du sie stellen oder soll ich?
Das haben wir ja quasi schon besprochen. Wie weit wird es für die Monarchs gehen dieses Jahr? Was sagst denn du dazu? Also ich habe ja gesagt, Finale, obviously, muss ich sagen. ja, wie sieht denn das bei dir aus? Was denkst du?
Ja, ich sage jetzt auch einfach, ich ziehe jetzt einfach mit, nicht weil ihr das gesagt habt. Also ja, ich sehe theoretisch andere Teams, die mithalten können, aber ich glaube, ihr seid im Endeffekt das komplettere Team und deswegen sage ich auch, ihr geht mit in den GFL-Bowl rein, aber weiter möchte ich das nicht spielen, weil das könnte böse enden.
Ja, es wäre natürlich wunderschön. Gucken wir mal, was wird am Ende. Ja, jetzt wollen wir uns dann aber verabschieden. Es war eine wunderbare Folge, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier heute mit dir darüber nochmal zu philosophieren und zu reden. Und ja, vielleicht haben wir ja in Essen die Chance oder vor Essen nochmal das Ganze zu wiederholen mit dir als Gast. Hendrik, wir bedanken uns, wünschen dir eine entspannte Sommerzeit. Ich denke mal, du wirst jetzt noch ein bisschen mehr Football verfolgen als wir zwei, weil die GFL hat ja so, naja, keine durchgehende Sommerpause. Es wird ja weiter gespielt. Und bei uns geht's dann weiter. Am 25.07. kommt die nächste Folge pünktlich vorm Kiel-Spiel. Und bis dahin wünschen wir auch euch da draußen eine schöne Sommerpause. Genießt die Zeit und gehabt euch wohl.
Ja, danke dir, Hendrik. Ciao, ciao.
Danke. Ciao.